Julian, wir wollen über deinen Film Blutsauger sprechen, der dieses Jahr in die Kinos gekommen ist. Und Blutsauger, das ist ja dein vierter Film und dein zweiter größerer Kinofilm. 2017 ist dein Film Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes erschienen. Und mich würde so zum Einstieg interessieren, ob es da vielleicht so eine Art Entwicklung gegeben hat, insofern, dass vielleicht das eine aus dem anderen gefolgt ist. Also inwiefern gab es denn für dich in deiner Auseinandersetzung Schritte, die von der Hundemetapher hin zur Vampirmetapher geführt haben?
Ja, eigentlich sehr stark. Also fast alle vier Filme, die ich gemacht habe, die waren am Anfang ein bisschen kürzer und jetzt ein bisschen länger, sind eigentlich doch irgendwie so einer aus dem anderen eigentlich heraus entstanden. Jetzt nicht ganz stringent, aber doch irgendwie, dass es oft am Ende eines Films irgendwie so eine Frage offen blieb für mich oder so, oder sich wieder neu anders gestellt hat, die ich dann irgendwie versucht habe, in dem nächsten Film zu bearbeiten. Und irgendwie, also ich fange vielleicht an bei Ein proletarisches Wintermärchen. Und das war ein Film, den ich 2014 gemacht habe. Und das war irgendwie so zum Beispiel so ein Film, da fehlte mir sozusagen so ein bisschen meine, oder nach diesem Film dachte ich, okay, ich muss einen Film machen, wo ich sozusagen auch meine gesellschaftliche Position als Kulturschaffender irgendwie mitreflektiere. Daraus ist dann Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes entstanden, der für mich sowas sehr am Ende was sehr Optimistisches hatte, so eine utopische Hoffnung, und nicht utopisch, aber so ein Ausblick auf eine Möglichkeit eines Kollektivs oder so, einer kollektiven Existenzweise. Und was mich bei Blutsauger dann sozusagen beschäftigt hat, und das war vielleicht, weil das irgendwie bei Selbstkritik irgendwie nicht vorkam, ist so die Möglichkeit eigentlich, was ist eigentlich Faschismus oder sowas, oder wie ist in dem diskursiven Feld, das ich gearbeitet habe, oder wie ist das mit dem Bezug auf Marx, mit einer Hoffnung auch vielleicht auf eine egalitäre Gesellschaft, und wie steht das strukturell im Verhältnis zu der immer Möglichkeit des Faschismus. Und Blutsauger ist jetzt auch keine sozusagen Demonstration oder so, keine total stringente Abhandlung dieser Frage, aber das war doch irgendwie so ein Ausgangspunkt, der mir da wichtig war.
Vielleicht sozusagen die Spur der Auseinandersetzung des Faschismus können wir vielleicht auch noch im Gespräch mit einholen. Nun ist ja dein Blutsaugerfilm eine Auseinandersetzung mit der Metapher des Vampirs oder des Vampirismus. Und das nimmt eben Bezug auf eine Stelle aus dem Kapital von Karl Marx. Und tatsächlich beginnt ja der Film mit einer Szene, in der so ein kleiner Marx-Lesekreis am Strand sitzt und darüber diskutiert, wie diese Stelle bei Marx zu verstehen ist. Und ich würde hier einfach mal reinhören, was dort gesagt wird.
Also, wir wollen heute das achte Kapitel besprechen, das sich bekanntlich mit dem Arbeitstag befasst. Habt ihr das alle gelesen?
Ich hatte keine Zeit.
Aber sonst alle. Gut. Fangen wir mit dem ersten Absatz an. Marx wiederholt noch einmal grundsätzliche Aspekte des Verkaufs der Arbeitskraft. Möchte das jemand erklären?
Entschuldigung. Ich hätte eine Verständnisfrage. Trifft aber erst den fünften Absatz.
Können wir das noch kurz zurückstellen?
Brennt sozusagen.
Gut, dann lies die Stelle mal vor.
Marx schreibt, ich fange mal ein bisschen weiter vorne an. Der Kapitalist hat die Arbeitskraft zu ihrem Tageswert gekauft. Er hat also das Recht erlangt, den Arbeiter während eines Tages für sich arbeiten zu lassen. Aber was ist ein Arbeitstag? Der Kapitalist hat seine eigene Ansicht über die notwendige Schranke des Arbeitstages. Als Kapitalist ist er nur personifiziertes Kapital. Das Kapital hat aber einen einzigen Lebenstrieb, den Trieb, die größtmögliche Masse mehr Arbeit einzusaugen. Das Kapital ist verstorbene Arbeit, die sich nur vampirmäßig, darauf kommt es mir jetzt an, die sich nur vampirmäßig belebt, durch Einsaugung lebendiger Arbeit, und umso mehr lebt, je mehr sie davon einsaugt. Ein bisschen weiter vorne. Ja, da steht. Die Verlängerung des Arbeitstages in die Nacht hinein stillt nur annähernd den Vampirdurst nach lebendigem Arbeitsblut. Und dann in den Fußnoten, da heißt es, dass in der Tat der Sauger nicht loslässt, solange noch ein Muskel, eine Sehne, ein Tropfen Bluts auszubeuten ist.
Interessante Passage. Was hast du denn nicht verstanden?
Ist der Kapitalist jetzt ein Vampir oder wie? Also unser Vampir, der echte, der hier nachts rumfliegt. Ist das also quasi die Flambeau Jansen?
Bruno, das ist nur ein Vergleich.
Stimmt, Schnösel hat recht. Der Kapitalist handelt hier insofern vampirmäßig, als er dem Arbeiter die Arbeitskraft in Anführungszeichen aussaugt zur Produktion des Mehrwerts. Das ist natürlich nur metaphorisch gemeint. Hier wird bildhaft eine Struktur beschrieben, wobei das Bild meines Erachtens unglücklich gewählt ist.
Aber Marx sagt ja schon explizit, dass der Kapitalist Blut saugt.
Soweit der Marx-Lesekreis in dem Film Blutsauger. Das Ganze kann ja vielleicht als so eine Art Karikatur auch des Marx-Lesekreises gelesen werden. Julian, ich habe mich einerseits gefragt, ob du da auch eigene Erfahrungen mit Marx-Lesekreisen verarbeitest, weil es ja schon sozusagen so verschiedene Rollen gibt innerhalb von so einem Lesekreis, die da sichtbar werden. Und andererseits schließt sich ja die Frage an, gerade weil diese Szene auch am Anfang steht, ob das eben ein Film über die Frage ist, was für eine Rolle Kommunistinnen oder so Lesekreisgeschulte Marxisten überhaupt spielen können und genau, was diese Auseinandersetzung überhaupt sozusagen ja für ein Ziel auch hat.
Ja, also tatsächlich war ich sozusagen auch mal Teil einer Marx-Lesegruppe, zum Teil auch mit denselben Leuten, die man auch im Film sieht, und wenn das als Karikatur gelesen werden kann, dann ist es auf jeden Fall eine liebevolle oder auch eine mit hoffentlich auch einer Zärtlichkeit gegenüber dieser Protagonistinnen, die da hoffentlich auch durchscheint und jetzt nicht als Spott oder so zu verstehen, sondern eher so eine Reminiszenz auch an die Rollen, die man da eingenommen hat, die man auch kennt, sozusagen die Auseinandersetzungen, die man in dieser Gruppe dann hatte, wo dann meist einer immer alles besser weiß als die anderen, der andere mehr zu so einer Realo-Richtung neigt, jemand anderes radikaler das interpretiert und so. Also irgendwie dieses Spektrum der Positionen, die man gegenüber diesen Texten einnehmen kann. Und ja, ich glaube, für mich war das extrem wichtig, diese Auseinandersetzung mit diesen Texten auch in der Gruppe. Und jetzt nicht unbedingt, um da jetzt eine Offenbarung oder so zu empfangen, sondern irgendwie, man muss ja, also auch wenn da sehr viele so sehr extrem wichtige Erkenntnisse drinstecken, aber darum geht es gar nicht, sondern sozusagen als erstmal Gegenstand der Auseinandersetzung und als Anlass der Auseinandersetzung über Gesellschaft, über unsere Rolle, unsere Position in der Gesellschaft nachzudenken, ist es total wichtig. Und ich glaube, speziell auch in dem Film, also der Moment, wo einfach Leute, die auch in dem Film sind, das sind ja Arbeiterinnen, die sozusagen kurz aufhören mit ihrer Arbeit und sich treffen und ein Buch lesen und darüber sprechen, allein da steckt schon immer ein utopisches Moment drinnen. Und da müsste ich jetzt vielleicht nicht mal Marx lesen, sondern aber irgendwie dieses mit der Arbeit aufhören, anfangen nachzudenken, das ist irgendwie so ein Motiv, was mir extrem wichtig und nicht nur wichtig, sondern auch richtig erscheint, weil es eben, glaube ich, auch in der Art und Weise, wie diese und andere Diskussionen auch in Films stattfinden, es auch immer darum geht, vielleicht das Selberdenken gegen ein Denken von oben so gegeneinander zu setzen. Also es gibt auch in der Gruppe, gibt es dann sozusagen die Leiterin des Kreises, die das so ein bisschen besser verstanden hat als die anderen oder glaubt, es besser verstanden zu haben. Und worum es mir eben auch ging und gleich immer in meinen Filmen gleichzeitig geht, ist sozusagen das autonome Denken der Arbeiterinnen, der Menschen ins Recht zu setzen gegen diejenigen, die immer eigentlich schon wissen, wie man das auszulegen hat. Ja.
Um vielleicht auch noch bei der Vampir-Metapher zu bleiben, die da auch an der Stelle verhandelt wird. Ich habe das Gefühl, dass dein Film sich da ja auf verschiedenen Ebenen auch mit Verschwörungstheorien auseinandersetzt. Also da ist auf der einen Seite die Marxistin im Lesekreis, die du jetzt auch schon ein bisschen beschrieben hast, die den Zirkel vielleicht so ein bisschen anleitet und die sagt, dass das eine problematische Metapher ist mit dem Vampir. Also das ist so ein bisschen die Warnung der Marxisten, begreift Ausbeutung als ein Verhältnis und nicht als ein Problem, das irgendwie daraus entspringt, weil jemand blutrünstig ist und charakteristisch verdorben ist. Und dann ist eben da mit der schönen Octavia Flambeau Jansen, die auch schon am Anfang ins Gespräch gebracht wird, ja eine reale Vampirin, die in dem Film auftritt und die auch tatsächlich das Blut der Arbeiter aussaugt. Dann gibt es so ein bisschen die Klasse der Vampire, die sich die Verschwörungstheorie ausdenkt, dass die Vampirbisse eigentlich von chinesischen Flöhen herkommen und auch dann verbunden damit, dass die selber ja eine Salbe produzieren, die Fetischsalbe, die angeblich eben helfen soll gegen die Stiche der chinesischen Flöhe. Genau, und dann zuletzt erfinden die Ausgebeuteten selber ja auch noch eine eigene Verschwörungstheorie, die, das können wir ein bisschen offen lassen, wie die dann genau ins Spiel kommt, aber die vielleicht ja sogar noch raffinierter ist. Was ist da für dich die Stoßrichtung deines Films? Also was wolltest du über Verschwörungstheorien oder eben solche Metaphern da sagen?
Also es ist ja relativ, also auch in dem Film, es ist für mich manchmal gar nicht so ganz sozusagen einfach in Worte aufzudröseln, weil wir natürlich versucht haben, so ein relativ komplexes Gebilde auch in diesen, oder Verhältnisse in diesen, in Figurenkonstellationen, die auch widersprüchlich sind und im Lauf des Films auch unterschiedlich sich verhalten, so das in sowas zu übersetzen. Aber grundsätzlich hast du das gleich schon ganz gut beschrieben, dass es einerseits darum geht, sozusagen immer zu fragen, also vielleicht zu fragen, ja, mit welchen Bildern wird operiert, um ein gesellschaftliches Verhältnis zu beschreiben, wie treffend ist das oder wie verfälschend und sozusagen verschleiernd ist das. Und natürlich gibt es eben genau die bürgerliche Klasse, die herrschende Klasse, die sozusagen das Mal der Ausbeutung sozusagen als ausländischen Import so deklariert. Und ich meine, da gibt es natürlich tausend Assoziationsräume, die sich aufmachen. Es gab zu der Zeit, wo wir den Film gemacht haben, gab es noch keine Pandemie oder so, aber als das irgendwie losging mit dem Virus aus dem gelben Osten so ungefähr, da kamen natürlich auch gleich wieder solche Assoziationen auf. Und gleichzeitig sozusagen ist natürlich auch die Metapher des Films selber, also diese Vampir-Metapher, die Marx benutzt, ist natürlich auch eine, die irgendwie so ambivalent war für uns von Anfang an. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, oder hatten wir das Gefühl als Filmemacherinnen, dass das immer noch etwas gut beschreibt. Können wir nochmal später genau darüber reden, was das beschreibt, aber es beschreibt irgendwie etwas richtig und gleichzeitig hat diese Metapher eine super problematische verschwörungstheoretische Geschichte, eben in der Gestalt des sozusagen jüdischen Kapitalisten, der das Kapitalverhältnis dann in der nationalsozialistischen Perspektive sozusagen auf sich reduziert und den man dann sozusagen stellvertretend an die Gurgel muss und der das sozusagen auch als, wie du schon gesagt hast, dem das sozusagen das Blutsaugen so eine angeborene Qualität ist. Und wenn man sozusagen jetzt den guten deutschen Kapitalisten da einsetzen würde, dann ist alles in Ordnung oder so. Und wie man mit dieser Geschichte dieses Begriffs umgeht, war halt etwas, worüber wir viel diskutiert haben. Es gab auch den Moment, wo man dachte, ja, das, eigentlich kann man das überhaupt nicht machen mit diesem Vampir. Und dann haben wir aber doch versucht, allein schon deshalb, weil das eben bei Marx einfach so steht, das doch irgendwie ernst zu nehmen und zu bearbeiten, damit zu arbeiten und sozusagen auch die Vampirfigur aber so zu zeichnen, dass eben dieses Missverständnis nicht entstehen kann. Und bei uns ist eben dann eben der Vampir einer, der eben nicht durch so eine Übertragung von Vampirhaftigkeit oder so, durch biologische irgendwie Zusammenhänge oder durch irgendwie Geburt und Abstammung, sondern Vampir wird man in dem Film, wenn man ein Kapital erwirbt. Und das ist sozusagen eine gesellschaftliche, ökonomische Funktion, die man so einnimmt und kein Rassenattribut oder so. Ja.
Ich fand da eine Stelle in deinem Film sehr erleuchtend, nämlich wo ja sich so eine Meute sammelt vor dem Tor von der Octavia Lambo-Jansen und sozusagen so ja dem Vampir so fast auf die Schliche kommt quasi und dann da eine Diskussion entspringt und ich glaube auch eine Marxistin dann sozusagen einwirft in die Diskussion in der Frage, ist es nun eine Vampirin oder ist es sie nicht und sie dann eben so ins Spiel bringt, ja so und so, sie beutet uns aus, also man braucht sozusagen gar nicht die Gewissheit, dass es ein Vampir ist, der sozusagen ganz böse mit Fangzähnen beißt, sondern so der Verweis eben auf die Ausbeutung als das reale Problem vielleicht. Und das ist ja auch genau sozusagen, das fand ich auffällig bei dieser Stelle, weil das so, ja, wie so eine Art Klassenbündnis ja auch ist. Also da ist so der Apotheker als Kleinbürger, sind aber auch wirklich die Arbeiter, ein Polizist. Also das scheint mir ja auch dann so ein bisschen so das Faschistische zu sein, dass ein Aufstand da ist, aber das Privateigentum letztlich nicht in Frage gestellt werden kann.
Ja, das ist natürlich der, also vielleicht nochmal, was du sagst, ist total richtig. Also das ist ja das Problem, wenn einerseits stimmt das zu sagen, der Kapitalismus ist ein struktureller Zusammenhang und das ist nicht, da geht es nicht darum, dass es irgendwie böse Kapitalisten sind, die besonders böse sind und denen den Kopf abzuhacken oder mit dem Pflock irgendwie durchs Herz zu schlagen, das reicht schon und dann hat man das Problem gelöst, sondern das ist irgendwie komplex und das ist auch abstrakter und trotzdem gibt es aber vielleicht eine Klasse, die sozusagen dieses Interesse irgendwie doch nochmal, die davon mehr profitiert und das irgendwie auch durchsetzt, nochmal auf eine andere Art und Weise. Und alle die dann irgendwie darunter leiden, sind aber oft dann in Verwirrung, wie sie sich verhalten sollen und was und es zirkulieren da eben in diesem Film und auch in unserer Wirklichkeit ja tausend Erzählungen, tausend Geschichten, tausend Interpretationen, in denen wir und in denen sich die Figuren erstmal so zurechtfinden müssen. Und sozusagen die Figuren in diesen Diskussionen stellen dann eben so verschiedene Verhältnisse dar, die man zu der Wirklichkeit eben so einnehmen kann. Und wie du sagst, irgendwie sozusagen die Möglichkeit des Pakts irgendwie mit der Ausbeutung ist eben immer auch gegeben. Oder beziehungsweise dass die Möglichkeit einer Scheinlösung ist immer auch gegeben. Und der Faschismus scheint mir oder scheint in einer marxistischen Lesart eben ja auch immer eine Scheinlösung für gesellschaftliche Widersprüche zu sein, indem man zum Beispiel eben auf bestimmte minoritäre Gruppen diese als Ursache eines Leids irgendwie so definiert. Und gleichzeitig war es auch uns auch wichtig sozusagen, dass also Freunde, die auch involviert waren, haben Gott sei Dank auch immer darauf beharrt, dass wir sozusagen auch nicht so einen Film machen, wo es dann heißt, ja, am Ende die Arbeiter sind die Faschisten oder so und alle Arbeiter sind, also auch das ist differenziert. Es gibt dann eben auch in dem Film Leute, die dieser Lüge des Faschismus folgen, aber es gibt eben auch Arbeiterinnen, die Widerstand leisten. Und da gibt es vielleicht in dem Film also auch ein bisschen zu viele Figuren oder so, weil wir wirklich sozusagen bemüht waren, das in seiner Komplexität irgendwie auch darzustellen.
Nun ist ja die Hauptstoryline deines Films die Geschichte eines gescheiterten Schauspielers, also Ljowischka, ein sowjetischer Fabrikarbeiter, der dann für Sergei Eisensteins Film Oktober als Darsteller von Trotzki, als Revolutionsführer engagiert wird. Und in der Endfassung wird dann aber Trotzki aus diesem Film komplett rausgeschnitten als Rolle, auf Geheiß von Stalin. Und deshalb ist auch Ljowischka dann desavouiert. Und das ist der Grund, warum er dann in Deutschland an der Ostsee landet und dort eben der Octavia Flamboyansen begegnet. Und ich habe so das Gefühl, in dieser Rolle von Ljowischka wird auch deutlich, dass ja in deinem Film so selbst auch eine Auseinandersetzung mit Filmgeschichte eine Rolle spielt. Also eben, weil es diesen Bezug gibt zu dem sowjetischen Regisseur Sergei Eisenstein und es gibt auch weitere Bezüge, also der Übergang vom Stummfilm zum Tonfilm wird kurz angesprochen, das Aufkommen des Vampirfilms vielleicht in dieser Zeit wird sichtbar. Inwiefern ist für dich so die Entwicklung und die Produktion von so einem Film ja tatsächlich auch so eine Auseinandersetzung mit Filmgeschichte und vielleicht eine Verortung da drin?
Ja, total. Ich meine, ich arbeite mit diesem Medium und das ist irgendwie wichtig, sich irgendwie auch damit mit der Geschichte dessen auseinanderzusetzen. Und gerade Film ist, glaube ich, ein Medium, was eigentlich eine wahnsinnig politisch auch interessante Geschichte hat und was eigentlich voller ästhetischer Utopien steckt und voller Momente, in denen eigentlich eine Welt, wie sie auch sein könnte, besser sein könnte, irgendwie schon so aufscheint. Und zu Eisenstein zum Beispiel habe ich wiederum jetzt auch ein ambivalenteres Verhältnis. Also ich sozusagen, es gibt aber sozusagen gleich schon, dass man in diesen sowjetischen Filmen nicht unbedingt nur bei Eisenstein und man muss das vielleicht auch im Detail dann bei den einzelnen Filmen sehen, aber ja, da steckt auch immer eine Hoffnung drinnen, die dann vielleicht von der realen Geschichte nicht eingelöst worden ist. Und deshalb diese Zeugnisse eigentlich dieser revolutionären Hoffnung von der 1917er Revolution im Kino sind etwas, was mich immer irgendwie berührt hat. Und gleichzeitig ist sozusagen, dass da finden irgendwie zwei Sachen zusammen. Irgendwie, was ist die politische Geschichte und die ästhetische Geschichte, die sind in dem Moment eben so auch so sehr eng miteinander verknüpft. Und diese Geschichte ist sozusagen nicht, das ist eine reale Anekdote gewesen. Und was ich daran interessant fand, war so ein bisschen die Vorstellung, okay, diese Figur, die wir da erfunden haben, die aber sozusagen einen realen Bezugspunkt hatte. Es gab diesen Schauspieler, der Trotzki gespielt hat bei Eisenstein und der dann eben auch aus dem Film Oktober herausgestunden worden ist in der Realität. Über den weiß man aber nicht viel. Ich habe in einem Buch mal eben das komische Detail gelesen, dass der im wahren Leben eine Art Zahnarzt gewesen sei. Und irgendwie auf diesem eigensinnigen Detail hat irgendwie so diese Figur so ins Leben gerufen. Und irgendwie in meiner Vorstellung war dann diese Figur, die dann, da habe ich mich gefragt, okay, was ist aus der geworden? Vielleicht musste der das Land verlassen. Und irgendwie wurde es für mich schon so der erste post-sowjetische oder einer der ersten sozusagen vom real existierenden Sozialismus enttäuschten irgendwie. Und was passiert mit dem? Und und was vielleicht mit ihm passiert, wenn er nach Deutschland kommt und so. Und eigentlich für ihn ist der Weg sozusagen der Emanzipation irgendwie abgeschnitten durch diese Erfahrung des Umschlags ins Autoritäre. Und deshalb ist diese Figur vielleicht eben auch gefährdet sozusagen für eine gewisse Kollaboration mit der anderen Seite. Und für mich war das eben eine Figur, die sozusagen, in der sich ganz viel verdichten ließ.
Als ich mir den Film angeschaut habe, ist mir ein Stilmittel aufgefallen, das vielleicht auch schon bei der Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes präsent war, nämlich, dass es ja eine Mischung ist aus professionellen Schauspielerinnen und eben Laiendarstellern. Und das fällt, finde ich, erstmal dadurch auf, dass die meisten Rollen ja so eine sehr distanzierte Sprechweise haben. Also es fällt auf, das sind Menschen, die sprechen einen Text und das passt ja vielleicht auch so zu so einer filmhistorischen Reflexion und das kommt auch im Film vor, nämlich wo Ljovuschka und Octavia über Filme sich unterhalten und Ljovuschka darauf hinweist, dass Sergei Eisenstein die psychologische Spielweise abgelehnt hat. Also es geht darum, sich nicht in Figuren hineinfühlen zu können, sondern was anderes zu machen mit Text und Figur. Und das ist ja vielleicht was man gerade auch mit Laiendarstellern gut umsetzen kann. Und trotzdem gibt es in dem Film auch eben die professionelle Schauspielerin. Was war denn da ausschlaggebend für dich, sich so zu entscheiden, so mit verschiedenen Arten von Schauspielern und Darstellern umzugehen?
Ja, das ist für mich irgendwie ein ganz zentraler Punkt eigentlich meiner Filmästhetik und das kommt vielleicht aus verschiedenen Quellen irgendwie. Das eine ist gleich einfach so eine Form von Arbeit, die mir und uns gleich Spaß macht, nämlich wirklich mit den Leuten, die wir aus dem Leben kennen, sozusagen so einen Film zu machen und mit Freunden und Familie mit einzubeziehen und irgendwie das eben nicht so zu trennen, diese Sphären, sondern das ineinander übergehen zu lassen. Und das ist aber gleichzeitig, besteht auch die Gefahr, dass man dann irgendwie sowas sehr Hermetisches macht oder so ein Gruppending. Deshalb ist auch immer wichtig, dass es Leute von außen dazukommen. Also es ist jetzt nicht nur sozusagen meine besten Freunde, die da vor der Kamera stehen, sondern also einerseits bringen auch die anderen Leute im Team ihre Freunde und Freundinnen mit in den Film und andererseits gibt es dann immer auch Rollen, wo wir das Gefühl haben, okay, da braucht man jetzt vielleicht doch einen Schauspieler vielleicht oder eine Schauspielerin, weil das eine Rolle ist, die einen anderen Umgang vielleicht mit Sprache doch erfordert. Und ich glaube, mein Ideal ist immer, dass so ein Ensemble ist wie so sehr heterogen eigentlich und ganz viele unterschiedliche Körper und Stimmen und Spielweisen darin auftauchen und dass das auch immer irgendwie eine Art von demokratischer Utopie oder sowas ist, die dann gleich im Film irgendwie so erstmal sichtbar ist und dass man sozusagen einen Raum schafft, in dem eigentlich jeder vorkommen kann und wo man nicht sich erstmal qualifiziert haben muss durch eine Ausbildung oder durch eine bestimmte Karriere oder einen bestimmten Marktwert, sondern genau, wer Lust hat, so ungefähr, kann da auch mitmachen. Und ich hoffe, dass das eben jenseits der Erzählung eben auch was transportiert. Eine gewisse Vielfalt, eine gewisse Idee von Gleichheit oder so. Und das hat aber auch was damit zu tun, zum Beispiel, dass ich auch sowas wie Casting-Prozesse oder sowas sehr unangenehm finde, also dass wie normalerweise ein Film gemacht wird, entweder man holt eben Schauspieler, also guckt sich irgendwie im Internet Videos von Schauspielern ein, lädt die dann aus und dann werden die wie man das eben so Castingshows kennt, nach und nach so ausgesiebt und so. Das finde ich einfach so als Verhältnis irgendwie unangenehm. Und das andere ist, oft wenn mit Laiendarstellerinnen gearbeitet wird, dann schickt man jemanden irgendwie vor den Supermarkt und der soll dann irgendwie die Leute sich raussuchen, die irgendwie am härtesten, auf deren Körpern sich die Verhältnisse so am härtesten niedergeschlagen haben oder so. Und sowas, so eine Form von Ausbeutung gibt es ja irgendwie auch. Also das finde ich unangenehm. Und was ich auch unangenehm finde, ist sozusagen, ich glaube mir aber auch wichtig sozusagen, oder uns ist immer wichtig, dass man nicht so Typecasting macht. Also wo man sagt, ah ja, der sieht aus wie ein Arbeiter, der spielt auch ein Arbeiter und die sieht aus wie eine Aristokratin, die spielt auch eine Aristokratin oder so, dann, dass man das ein bisschen ins Wanken bringt und dass man sozusagen nicht so Klischeebilder von bestimmten gesellschaftlichen Klassen und Gruppierungen so reproduziert, sondern dass man da irgendwie ein bisschen durcheinander bringt und sozusagen eher dadurch ausdrückt, dass diese Verteilung letztendlich willkürlich ist. Also dass man einfach dass niemand sozusagen ist dafür geboren, in der Fabrik zu schuften, sondern hat halt irgendwie Pech gehabt, dass er an einer bestimmten Stelle geboren worden ist oder sowas. Aber es ist nicht, sozusagen, es ist den Leuten nicht eingeschrieben. Und weil ich finde, das passiert eben oft in so sogenannten realistisch-naturalistischen Filmen, dass da irgendwie so eine doch so eine Vorstellung ankommt, dass jeder doch irgendwie an seinem Platz ist. Und sozusagen dieses Jeder ist an seinem Platz, das ist was, was man gleich mit dem Medium Film irgendwie gut aufheben kann.
Eine Gemeinsamkeit von Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes und Blutsauger besteht meines Erachtens darin, dass es Filme sind, die die Möglichkeit oder auch das Scheitern von Kommunismus verhandeln. Und bei Blutsauger tritt ja der Diener Jakob so als Geist auf, nachdem er schon gestorben ist und will die Leute an die Hoffnung der Revolution erinnern und wird dann aber auch sofort mit dem Beispiel der Sowjetunion konfrontiert und er antwortet darauf, ja, man könnte es ja aber doch nochmal versuchen, besser zu machen oder man könnte versuchen, die Fehler, die da gemacht wurden, sind zu vermeiden. Und jetzt vielleicht so unabhängig davon, dass im Film ja auf Jakob nicht gehört wird, fand ich das erstmal bemerkenswert. Also, dass es auf der einen Seite so eine offizielle Filmförderung gibt für einen Film, der im Kino läuft und das ist ein Film, der explizit tatsächlich Möglichkeit und Scheitern von Kommunismus verhandelt. Und irgendwie dachte ich, das ist schon auch so eine Seltenheit vielleicht in der Filmlandschaft. Und ich würde dich da gern abschließend fragen, was du denkst, was kann so ein Kinofilm dazu beitragen, über Kommunismus nachzudenken?
Ja, also ich beantworte mal die Frage irgendwie über einen Umweg. Was ich interessant finde, ist, dass eben, was inhaltlich gesagt wird, gar nicht so eine Rolle spielt. Also das ist die Schwierigkeit bestand eigentlich nicht darin oder besteht nicht darin, bestimmte Sätze oder sowas in einem Film unterzubringen und die sozusagen aussprechen zu lassen, sondern komischerweise funktionieren so kapitalistische Zensuren eher über Form. Also ja, das sind keine professionellen Schauspieler, die Geschichte ist irgendwie zu krude mehr und nicht stringent genug. Also manchmal habe ich das Gefühl, es wäre einfacher, einen sozusagen sozialistisch-realistischen, stalinistischen Hardcore-Propaganda-Film in drei Akten sozusagen zu finanzieren, als einen Film, der eine freiere Form hat. Und das ist irgendwie, das finde ich irgendwie interessant. Und vielleicht ist das die Frage, also deshalb finde ich, dass im Film, sozusagen, was ich an Film spannend finde, ist gerade das, dass wir sozusagen auf der einen Art einen Diskurs vielleicht produzieren oder mit am Leben halten kann, weil natürlich werden diese Fragen ja, also ihr diskutiert die wahrscheinlich in euren, in den Gruppen, in denen ihr involviert seid, ganz viele Leute sind ja mit solchen Fragen heute auch wieder beschäftigt, ne? Und sozusagen insofern ist der Film nur ein Ausdruck dessen, was an vielen Orten ja irgendwie schon passiert. Und es ist schön, dass das vielleicht dann zu einer anderen Form von Sichtbarkeit und vielleicht auch in anderen Zusammenhängen dann sozusagen sowas wieder diskutiert werden kann, nämlich vielleicht von Leuten gesehen werden kann, die jetzt nicht in der Marx-Lesegruppe sitzen jeden Dienstagabend, sondern irgendwie vielleicht, weiß ich, halt einfach wieder einen Vampirfilm sehen wollten. Also das ist, gleichzeitig ist das natürlich jetzt nicht so, überschätze ich das jetzt nicht, dass das jetzt eine riesige Wirkung in dem Sinne haben kann. Und manchmal glaube ich eben, dass aber diese kleinen Sachen, über die wir schon gesprochen haben, also das eher so ästhetische Verschiebungen eigentlich oder die Kombination von Diskurs mit bestimmten ästhetischen Strategien, dass das schon was hinterlässt in einem oder in mir hinterlassen hat bei anderen Filmen. Irgendwie eine, und etwas, was man vielleicht dann auch schwerer in Worte fassen kann, aber doch eben, was wir vielleicht als also dieses, man sollte es versuchen oder so die Möglichkeit anderer Verhältnisse so zu irgendwie zu antizipieren, ja, ohne das jetzt auszubuchstabieren, so, ah ja, das wird dann so und also genau so wird dann die Gesellschaft organisiert sein, nee, sondern einfach bestimmte Werte, bestimmte Ideen, die vielleicht gut sind, irgendwie so in einer ästhetischen Form so am Leben zu halten. Und dann muss man gucken, dann kann das weitergedacht werden, dann kann das vielleicht irgendwie, na, irgendwie existiert das dann und kann irgendwie vielleicht weitergesponnen werden von anderen Leuten. Also ich glaube, ich sehe meine Rolle als Filmemacher eben auch überhaupt nicht darin, jetzt eben zu sagen, aha, das ist jetzt meine These und die müsst ihr jetzt alle irgendwie gut finden, sondern so ein Angebot zu machen, auch etwas weiterzuspinnen. Und deshalb braucht es auch eine gewisse Offenheit, durch in der Form und so. Ja, und einfach die Dinge, oder das ist gleich, was wir alle machen, die Dinge irgendwie in Bewegung und die Gedanken so in der Luft behalten. Das ist gleich das, was wir machen können.